Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und schön, dass Sie dabei sind. Für Fans von Yorgos Lanthimos und seinem letzten Film, der feministischen Frankenstein-Version Poor Things, gibt es gute Neuigkeiten. Es gibt Nachschub. Kinds of Kindness heißt der neue Film des griechischen Regisseurs. Und ich konnte mit dem Oscar-Preisträger sprechen. Es wird hier auch um eine weitere Oscar-Preisträgerin gehen, und zwar die US-Schauspielerin Jessica Lange. Und wir sprechen aus Anlass des 100. Todestages von Franz Kafka und einer Reihe im tschechischen Karlovy Vary über Kafka-Verfilmungen.
Okay, wow, I feel like on set here.
Ein bisschen wie an einem Set bin ich mir vorgekommen bei meinem Interview mit Yorgos Lanthimos. Mehrere Kameras waren aufgebaut, Licht war gesetzt. Es war der Pressetag für seinen Film Kinds of Kindness, der Pressetag für die internationalen Fernsehteams beim Filmfestival in Cannes. Hier bei den Fernsehslots gibt es nicht die Roundtables mit 10 JournalistInnen am Tisch, sondern Einzelinterviews. Ich hatte einen dieser begehrten Slots bekommen. Nach dem gigantischen Erfolg von Yorgos Lanthimos mit der frankensteinschen Emanzipationsgeschichte Poor Things mit Emma Stone und Willem Dafoe hatte jetzt für seinen neuen Film die halbe Welt Interviews mit Yorgos Lanthimos angefragt. Und als ich dann die Hundertschaften von PressebetreuerInnen passiert habe und dem Regisseur endlich gegenüber sitze, da wirkt er fokussiert, bereit für den Pressetrubel. Er sitzt im Scheinwerferlicht in einem der teuersten Hotels der Côte d'Azur und sagt im Gespräch: Ein Goldener Löwe in Venedig für Poor Things und 4 Oscars sind schön und gut, aber eigentlich interessiert es ihn, Grenzen auszutesten, Neues zu entdecken.
Yeah, I think we always think of when we want to start making the next film, we always want to change certain things, just even for us, just to keep it.
Ja, ich glaube, wir wollen bei einem neuen Film bestimmte Dinge immer anders machen, mit einem frischen Blick. Wir wollen Neues entdecken. Und gleichzeitig gibt es manche Sachen, die wir von der vorigen Arbeit mitbringen und die wir mögen. Es ist also eine ständige Weiterentwicklung. Ich interessiere mich für vieles, viel Unterschiedliches. Und ich arbeite immer an mehreren Filmen gleichzeitig. Welcher Film dann zuerst fertig wird, hängt auch vom Zufall ab. Sobald ein Drehbuch fertig ist und wir Geld haben, fangen wir an. Ein Projekt kann dabei ganz anders sein als das nächste. Und ich genieße das zusammen mit den Leuten, mit denen ich immer wieder zusammenarbeite. Es ist toll, neues Terrain zu erkunden.
Und so blickt der griechische Regisseur in seinem neuen Film Kinds of Kindness wieder in menschliche Abgründe. Wie eigentlich in den meisten seiner Filme, ob bei Dogtooth oder dem Historienfilm The Favourite. Stilistisch knüpft Kinds of Kindness eher an frühere Werke an. Kalte, klare Bilder und dabei trotzdem zugänglich. Der Film, der jetzt bei uns im Kino läuft, ist ein eigenwilliges Triptychon. 3 verschiedene Geschichten, alle gespielt von 6 SchauspielerInnen, darunter Emma Stone, Willem Dafoe und Jesse Plemons. Die erste Episode erzählt von einem Angestellten, der von seinem ominösen Chef, Willem Dafoe, in allen Lebensbereichen kontrolliert wird, seines Klamotten, Sex oder Ernährung.
Dein Haar sieht gut aus so. Nicht schneiden lassen, lass es ein bisschen wachsen. Und du hast noch mehr abgenommen, glaube ich. Dünne Männer sind das bei weitem lächerlichste auf der Welt. Wir hatten das Thema doch schon. Du musst ein paar Pfund zulegen, das habe ich dir letztes Mal gesagt.
Aber das habe ich.
Das hast du ganz sicher nicht. Du bist sogar noch dünner. Wir müssen uns deinen wöchentlichen Ernährungsplan nochmal ansehen.
Die zweite Episode erzählt davon, dass eine verschollen geglaubte Frau, gespielt von Emma Stone, schließlich zu ihrem Mann zurückkehrt. Der aber ist bald überzeugt, es ist nicht wirklich seine echte Frau und verlangt als Prüfung immer groteskere Dinge von ihr. Auf sehr eigene und eigenwillige Art und Weise kreisen die Episoden um die Themen Kontrolle, Macht, Willkür, Abhängigkeit, Entfremdung. Yorgos Lanthimos will sich im Gespräch aber nicht so sehr auf Themen festlegen lassen.
We never think about the actual subject and theme when we're trying to write a story. It's just like very instinctive.
Wenn wir versuchen, eine Geschichte zu schreiben, denken wir erstmal nicht so sehr über das Thema nach oder über die Thematik. Wir gehen eher instinktiv vor und erfinden Geschichten, die wir komplex und interessant finden. Und hoffen dann, dass sie all diese unterschiedlichen Aspekte aufweisen. Ich bin sicher, dass es auch Ähnlichkeiten zu anderen Arbeiten von mir gibt. Aber ich habe nicht bewusst darüber nachgedacht.
thing that we did, and you know, so many different things for us, for its story, that we didn't think of it that way.
Wenn wir auf die erste Episode schauen, da gibt es einen Mann, gespielt von Willem Dafoe, der sich in einer Beziehung befindet, in einer Dreiecksbeziehung. Er hat eine Frau und einen, tja, was ist er, ein Angestellter, ein Lover, beides? Vielleicht ist es Liebe, vielleicht geht es um Geld. Der Zuschauer weiß es nicht und erfährt es auch nicht. Über die psychologische Motivation der Figuren erfahren wir nichts. Es gibt auch keine Hintergrundgeschichten. Gleichzeitig erfahren wir genug, dass wir spüren, da besteht ein Machtverhältnis. Wie entwickeln Sie solche Figuren und die Situationen, dass sie nicht zu viel, aber gerade genug erzählen?
Yeah, I think it's more interesting for myself as a viewer to let things, a lot of the things, to the viewer's imagination or perception or, you know, the way they.
Für mich als Zuschauer ist es interessant, vieles der Fantasie oder der Wahrnehmung des Zuschauers zu überlassen. Ich bin überzeugt, je weniger Informationen man ihnen gibt, desto fesselnder wird der Film. Man muss allerdings eine Struktur schaffen, die das zulässt. Wir entwickeln dafür erstmal die Geschichte und die Situation, die wir erkunden wollen. Und wir setzen die Figuren sozusagen in ein Experiment ein. Wir versuchen zu sehen, wie die Figuren auf verschiedene Situationen reagieren. Und dann wollen wir es für sie so komplex wie möglich machen und dadurch viel über die menschliche Natur enthüllen. Unsere schönen, aber auch unsere hässlichen Seiten. Und um das zu erreichen, muss man den Figuren, die man erschafft, viele Herausforderungen und Widersprüche antragen.
You know, our beautiful side, but also our ugly side. And you know, in order to do that, you just have to, you know, give a lot of challenges to the characters that you create.
Als ich mich mit Willem Dafoe über Poor Things unterhalten habe, sagte er, dass er davon begeistert war, dass das ganze Set so detailliert war. Die ganze Welt, sagt er, war so präzise. Und zwar so präzise, dass er manchmal nach den Dreharbeiten noch blieb und die Bücher las, die sie in die Regale gestellt hatten. Bei Poor Things war es eine ganz eigene Welt, die sie kreiert haben. Hier ist die Welt eher zeitgenössisch, aktuell, aber trotzdem eigen. Wie wichtig ist das Worldbuilding, also der Aufbau einer Welt im Film, für Sie?
Well, I think it's important, but it changes according to the different project. I mean, there's some that you need to be very.
Es ist wichtig und es ändert sich je nach Projekt. Es gibt einige Filme, bei denen man sehr spezifisch sein muss. Und wenn es eine Welt ist, die man aus dem Nichts erschafft, wie in Poor Things, dann muss man eine Menge beachten. Wenn man etwas zeitgenössischeres macht, wie Kinds of Kindness, glaube ich, dass man mehr von der Realität einfließen lässt. Natürlich entwerfen wir viele Dinge, aber wir lieben es auch, Sachen zu entdecken, zum Beispiel, wenn wir auf Location-Suche gehen. Dort finden wir vielleicht etwas, an das wir nicht gedacht haben, und wir verwenden es. Oder es passiert etwas, oder das Wetter ändert sich. Wir versuchen, all diese Dinge einzubeziehen. Wenn man etwas Zeitgenössisches macht, fühlt es sich freier an. Und gleichzeitig verwendet man diese Elemente und sie werden wieder spezifisch, weil man sie auf genau eine Art und Weise einbaut. So werden sie gleichermaßen präzise und spezifisch, auch wenn manches davon vielleicht nur Zufall war.
Nun war Ihr letzter Film Poor Things ein Riesenerfolg. Ein Film, in dem Willem Dafoe und Emma Stone die Hauptrollen gespielt haben. Und auch in diesem Film sind wieder Willem Dafoe und Emma Stone dabei. Was ist es, das sie drei zu einem solchen Power-Team macht?
Well, it's them and it's other people. I think it's the same, like, you know, with the director of photography or my.
Nun, ich arbeite wieder mit den beiden zusammen, aber das trifft auch auf andere im Team zu. Der Kameramann, mein Regieassistent, der Produktionsdesigner oder der Kostümbildner. Ich habe schon häufig mit ihnen gearbeitet. Wenn man Leute findet, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, wenn man sich gegenseitig versteht und nicht viel erklären muss, dann wäre es doch dumm, nicht weiter mit ihnen zusammenzuarbeiten und nicht darauf aufzubauen, was man vorher geschaffen hat.
You know, explaining or about things and they just get it and you get along. I think it's silly not to keep working with them and then build on what you created before.
Sie haben im letzten Jahr den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen, dann die Oscars. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen wie ein Wirbelwind war. Übt das auch Druck auf Sie aus oder gibt es Ihnen auch eine Freiheit zu sagen, okay, ich habe es geschafft, jetzt kann ich tun, was ich will?
Not at all. I mean, it helps with just keep making the films you want to make if they're successful. But I think
Überhaupt nicht. Wenn Filme erfolgreich sind, hilft es, weitere Filme zu machen, die man machen will. Aber ich glaube, jeder, der für seine Arbeit brennt, setzt sich selbst unter Druck. Ich versuche, jedes Mal besser zu werden, aus den Fehlern vom letzten Mal zu lernen und sie zu beheben. Ich glaube, ich mache mir selber eine Menge Druck, auch was meine MitarbeiterInnen angeht. Ich möchte ihnen gerecht werden, weil sie so talentiert sind und mir so viel geben. Und vielleicht ist es auch umgekehrt. Ich denke also, der Druck kommt eher von uns selbst als von außen. Und so machen wir einfach weiter.
And they're giving you so much, and maybe it's the other way around. So I think the pressure comes from us rather than from outside. And that's how we keep going forward.
Das sagt der Regisseur Yorgos Lanthimos. Sein aktueller Film Kinds of Kindness ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Es ist noch nicht lange her, da war noch vom goldenen Zeitalter der Serien die Rede. Und während der Pandemie hat sich dieser Boom dann auch nochmal verstärkt. Aber diese Ära ist jetzt definitiv vorbei. Statt weiterhin aufwendige Serien zu investieren, sparen die Streamingdienste. Und das trifft auch die deutschen Produktionen. Viele deutsche Produktionen sind von den Streaming-Plattformen verschwunden, sehr zum Unmut der deutschen Filmbranche. Nun soll das geplante neue Filmförderungsgesetz Abhilfe schaffen, aber die Reform kommt nicht voran. Christian Berndt über Wohl und Wehe der deutschen Film- und Serienproduktion.
Nicht für mich. Ich habe wirklich kein Taxi bestellt.
Steigen Sie ein.
Okay. Habe ich Ihnen schon gesagt, wo ich hin will?
Nein.
Das Taxi hat auf Tristan, gespielt von Tom Schilling, gewartet, obwohl der gar keins bestellt hat. Und der Fahrer weiß, wo Tristan hin will. Als sie am Ziel ankommen, schauen die Passanten Tristan an. Jeder scheint seine Gedanken lesen zu können. Die deutsch-österreichische Miniserie Ich und die anderen ist eine grotesk-absurde, prominent besetzte Satire, die viel Kritikerlob bekam, als sie 2021 erschienen ist. Die FAZ nannte sie ungewöhnlich mutig und die Neue Zürcher Zeitung attestierte ihr eine Finesse, wie man sie seit Fassbinder nicht mehr gesehen habe. Inzwischen kann man die von Sky produzierte Serie nicht mehr sehen, sie wurde von der Streaming-Plattform entfernt. Kein Einzelfall, wie Björn Böning meint, Hauptgeschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten.
Es ist ja so, dass Sky vor einem Jahr angekündigt hat, alle Produktionen im fiktionalen Bereich, also bei Serien und Filmen, einzustellen. Und zwar von einem Tag auf den anderen. Das hat dazu geführt, dass eine erkleckliche zweistellige Zahl von Produktionen von heute auf morgen nicht mehr stattfinden konnten. Teilweise schon die Verträge geschlossen waren. Und sie haben überdies entschieden, dass viele, viele deutsche Produktionen, die auf ihrer Plattform ausgestrahlt wurden, und abrufbar waren, verschwinden.
Sky Deutschland, so Böning, will das Geschäft hierzulande auf Fußballübertragungen reduzieren. Das Unternehmen entfernt Serien und Filme von den Plattformen. Einige kommen auf Partnerplattformen wie Paramount Plus. Hochgelobte deutschsprachige Serien wie Ich und die anderen oder Funeral for a Dog sind allerdings weg. Damit, so Böning, verliert die deutsche Filmproduktion einen wichtigen Teil ihrer Sichtbarkeit. Dass Sky die deutschen Eigenproduktionen nicht anderen Streamern oder Sendern überlässt, begründet man mit der Rechteproblematik.
Das mag sogar so sein, aber es wäre doch jetzt an der Zeit, dann mit den Förderungen, das ist ja deutsches Steuergeld, teilweise in diese Produktion geflossen, und dem Produzenten selber nach Lösungen zu suchen. Es ist eben so, dass in vielerlei dieser Serien und Filme deutsches Steuergeld reingeflossen ist, das mit der Folge, dass der deutsche Steuerzahler diese Produkte nicht mehr sehen kann.
Für Böning ist auch dieses Problem ein Argument dafür, dass sich Streamer und Sender verpflichten müssen, in deutsche Produktionen zu investieren. Für die Produzentenallianz eine zentrale Forderung, denn bislang würden die Streamer vom deutschen Standort profitieren, ohne Gegenleistungen erbringen zu müssen.
Sky hat ja weiter in Deutschland Abos, verdient in Deutschland weiter gutes Geld. Es wird eine ganze Menge Umsatz in Deutschland realisiert. Die Gewinne fließen in US-Konzerntaschen. Der deutsche Markt wird ausgesaugt von Streamern und Plattformen, ohne dass man hier auch nur 1 Euro investieren muss.
Auch in Frankreich hatten die Streamer angekündigt, sich vom Markt zurückzuziehen. Aber dann wurde, so Böning, eine Investitionsverpflichtung eingeführt, zusammen mit einem Steueranreizmodell. Heute würden die Streamer die französischen Investitionsquoten übererfüllen. Investitionsverpflichtung und ein Steueranreizmodell gehören auch zur geplanten Reform der deutschen Filmförderung. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will sie eigentlich diesen Sommer unter Dach und Fach bringen, aber die Finanzierung ist immer noch unklar. Kommt die Reform nicht, dann sieht nicht nur Böning schwarz, sondern auch der Vorstandsvorsitzende des Verbandes unabhängiger Filmverleiher, Björn Hoffmann.
Das ist heute ja schon schwierig, deutschen Kinofilm zu produzieren. Ganz egal, ob das Mainstream oder Arthouse ist. Und ich glaube schon, dass wir im schlimmsten Fall auf eine Situation zusteuern, wo es für Produzenten extrem schwierig wird, ihre Projekte überhaupt noch zu finanzieren. Da sehe ich schon die Gefahr, dass wenn die Reform jetzt nur zu Teilen kommt, wird das ganz sicher ganz massive negative Auswirkungen auf die deutsche Kinoproduktion haben. Also da bin ich mir sicher.
Weil es für die Finanzierung immer noch keine Einigung mit den Bundesländern gibt, denen durch das Steueranreizmodell Steuereinnahmen entgehen würden, droht die Reform zu scheitern. Das Steueranreizmodell wäre besonders für die deutschen Filmverleihe wichtig, meint Hoffmann. Bisher ist es nur für die Filmproduktion angedacht. Für die Kino- und Verleihbranche hofft Hoffmann auf Nachbesserungen bei den Reformentwürfen.
Ich glaube schon, dass es da einen sehr, sehr großen Fokus auf Produktion gibt und dass in den ganzen letzten Monaten und in den ganzen Diskussionen und in den ganzen Gesetzgebungsprozess die Interessen von Verleih, aber auch von Kino ein Stück weit unter den Tisch gefallen sind.
Dass die groß angelegte Reform in allen Teilen schon tatsächlich wie geplant am 1. Januar 2025 in Kraft treten kann, glaubt Hoffmann zwar nicht. Gegen die Investitionsverpflichtung von Sendern und Streamern etwa gäbe es noch viel Widerstand. Aber ohne Reform der Filmförderung und vor allem ohne ein Steueranreizmodell, wie es in anderen europäischen Ländern zum Teil seit Jahrzehnten existiert, da ist sich die Branche einig, ist der deutsche Film international nicht mehr konkurrenzfähig. Ob aber die Kulturstaatsministerin den großen Wurf in dieser Kürze noch hinbekommt, ist nach dem eher gemächlichen Tempo der letzten Jahre zweifelhaft.
Christian Berndt über das schwierige Verhältnis von Streamingdiensten und deutschen Produktionen. Deutsche Produktionen wie Filme oder Serien verschwinden immer mehr von den häufig US-amerikanischen Streaming-Plattformen. Führer und Verführer, so heißt ein neuer Spielfilm, der am Donnerstag in unsere Kinos kommt. Und er wirft einen Blick hinter die Kulissen der Propagandamaschinerie des Dritten Reichs. Er stellt Josef Goebbels ins Zentrum, den Chefdemagogen Hitlers, den Propagandaminister. Regisseur Joachim A. Lang zeigt im Film, wie die NS-Führung zwischen 1938 und 1945 Bilder und Narrative schafft, wie sie sich selbst und den Krieg inszeniert. Dazu gehört auch, dass Josef Goebbels, gespielt im Film von Robert Stadelober, neue Wochenschau-Produktionen abnimmt.
Na Mann, der Führer zittert nicht. Diese Aufflammen wird das Volk niemals zu sehen bekommen.
Aber wir haben nichts anderes. Der Führer ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Das ist schlimm, aber wahr.
Was wahr ist, bestimme ich. Und wahr ist, was dem deutschen Volk genützt. Haben Sie das endlich kapiert?
Ich habe mich mit Joachim Lang, dem Regisseur, unterhalten und wollte von ihm zunächst wissen, warum er sich für diese historische Untersuchung für einen Spielfilm und nicht für einen Dokumentarfilm als Form entschieden hat.
Wir befinden uns in der Beschäftigung mit dem Dritten Reich in der Situation, dass alle offiziellen Bilder, die wir haben, über den Schreibtisch von Goebbels gegangen sind. Es sind keine Abbilder der Wirklichkeit, sondern sie sind mit dem Vorhaben entstanden, die Wahrheit zu verfälschen. Und für mich ist es verantwortungsvoller, deswegen einen Spielfilm zu machen, eine fiktionale Handlung. Eben weil alle Bilder, die wir aus dem Dritten Reich haben, eine Goebbels-Inszenierung sind. Also wenn ich die Dokumente benutze, mache ich mich in gewisser Weise zum Sklaven des Materials. Ich muss dann mit dem Ton und mit anderen Aussagen dagegen arbeiten. Mir geht es darum, diese Bilder zu dekonstruieren, zu erklären, wie sie zustande gekommen sind. Und ich muss diese Bilder herstellen in einer fiktionalen Handlung. Ganz einfach, weil es diese Bilder nicht gibt.
Sie beginnen interessanterweise mit einer Tonaufnahme von Adolf Hitler, in der er so gar nicht klingt, wie man ihn kennt. Die Stimme ist tiefer, irgendwie auch entspannter. War das für Sie ein eindrücklicher Beleg dieser Inszenierungsmaschinerie?
Ja, die Bilder und auch die Töne, die wir haben aus dem Dritten Reich, die offiziellen, hat Goebbels inszeniert. Und so hat er auch ein Hitlerbild geschaffen. Und es gibt nur ein Tondokument, in dem wir hören, wie Hitler tatsächlich im kleinen Kreis gesprochen hat. Er ist für kurze Zeit 42 nach Finnland und wurde im Gespräch mit Mannerheim heimlich aufgenommen. Wir begegnen da einem Menschen, der mit seinen Argumenten eine gewisse Überzeugungskraft hat, der nicht unsympathisch ist. Er hat einen leichten österreichischen Akzent, was wir in Deutschland immer als angenehm empfinden. Und das zeigt vielleicht eher als diese schreiende, krakelnde Monster, die wir vorgeführt haben, warum unsere Vorfahren so verführbar waren. Im Übrigen ist die Darstellung von diesen plakativen Dämonen resultiert aus einer reaktionären Geschichtsauffassung, nämlich aus den 50er Jahren, als man versucht hat, die Verbrechen des Dritten Reichs auf eine kleine, kreative, vielleicht auch geniale Führungsklicke zu schieben. Die Wahrheit war eine andere. Die meisten Deutschen waren daran beteiligt.
Sie haben ja schon ein bisschen über diese Maschinerie erzählt. Propaganda ist natürlich aber trotzdem ein weites Feld. Also da gehört ja wahnsinnig viel dazu. Gleichzeitig kennen wir alle ja die bekanntesten propagandistischen, in dem Fall Reden, wie die Sportpalastrede von Josef Goebbels 1943, bei der er eben zur Intensivierung des totalen Krieges aufrief. Sie hatten den Historiker Thomas Weber an ihrer Seite als Berater. Wie haben Sie diese wesentlichen Punkte und Stationen und Aspekte herausgearbeitet, die Ihnen wichtig erschienen, die Sie dann fiktional aufgearbeitet haben?
Die Sportpalastrede ist ein gutes Beispiel. Man nimmt die als Beleg, dass alle Deutsche Ja geschrien haben zum totalen Krieg, und mit Sicherheit war das NS-Regime, hat in der höchsten Zeit bestimmt auch eine Mehrheit der Bevölkerung. Nur muss man sich klar machen, wie die Rede zustande gekommen ist, und das möchte ich zeigen. Es war, und da war Goebbels modern, heute würde man sagen, eine multimediale Inszenierung. Erst hat man das Live-Event im Sportpalast, bei dem nichts dem Zufall überlassen ist, geladenes Publikum, zuverlässige Parteigenossen, einstudierte Sprechchöre, das ist das Erste, das eine Wirkung hat. Das Zweite ist, die positiven Kritiken in der Zeitung, die Berichte, alle Zeitungen machen damit auf, also man hat das Printmedium. Das nächste ist die Wochenschau, damals rasant populär geworden mit dem Volksempfänger. Goebbels hat es genutzt. Das Radio. Und als Viertes hat man den Film, die Wochenschau. Also alle modernen Medien, die damals zur Verfügung standen. Und meine Hoffnung ist, wenn man sieht, wenn ein Demagoge mit den damals modernsten Mitteln es sogar schafft, eine Bevölkerung, die sich radikalisieren lässt, zu solchen Dingen, zu solchen Ja zum totalen Krieg hinreißen lässt, was können dann moderne Demagogen mit den jetzigen Mitteln nutzen? Und wir sehen es ja, wie die Populisten sich allem bedienen, von TikTok, Social Media, alles, die ganze Klaviatur, und das ist besonders gefährlich.
Sie haben die Wochenschau erwähnt, die Rede erwähnt. Also es ist ja eine Sache, mit Manipulation zu arbeiten oder mit Rhetorik und dann, sagen wir mal, die Fakten zu verdrehen, was wir heute Fake News nennen. Welchen Aspekt hat denn Letzteres gespielt bei der Propaganda, also diese Fake News?
Das zeige ich ja, dass Goebbels über die Wahrheit hinwegtäuscht. Also in der Ideologie war es machbar, kleine Lügen aufzutischen, um sozusagen aus ideologischer Sinn die große Wahrheit, nämlich was nützt dem deutschen Volk, zu haben. Es wurde gelogen, es wurde betrogen, es wurde gefaked. Bei allem darf man nicht vergessen, dass das in einer kontrollierten Öffentlichkeit bisher funktioniert. Also wir hatten eine gleichgeschaltete Presse, dazu auch dieses riesige Propagandaministerium. Das muss man alles mitdenken. Aber die Methoden, die Goebbels eingeführt hat, sind modern. Zum Beispiel nehmen wir die Wochenschau. Die Wochenschau war gegenüber den Alliierten, der sowjetischen, englischen und britischen, attraktiver. Goebbels hat sogenannte Embedded Journalists eingeführt, Propagandakompanien mit Journalisten direkt an der Front, auch Wochenschau-Kameramänner, die wurden an dem in der Wochenschau eingeblendet, wer umgebracht wurde im Krieg. Also ein Mittel, das die USA im zweiten Irak Krieg wieder benutzt. Auch da war Goebbels seiner Zeit voraus, und deswegen war die Wochenschau sehr beliebt. Im Krieg haben das 20 Millionen Deutsche gesehen. Viele Leute sind ins Kino gegangen, weniger wegen Spielfilm, sondern weil sie die Wochenschau sehr interessant und wichtig fanden als Informationsquelle.
Und gleichzeitig beleuchten Sie ja auch den Film, also der ja durchaus auch eine Rolle spielt. Ihnen sind ja besonders zwei Propagandafilme wichtig, Jud Süß und Der ewige Jude. Inwieweit funktioniert hier Propaganda vielleicht nochmal anders als bei der Wochenschau?
Das war eine Phase, in der Hitler und auch Goebbels verlangt haben, antisemitische Filme zu machen. Damit wurde der Holocaust vorbereitet. Und wir haben zwei unterschiedliche Filme. Einmal Der ewige Jude als sogenannter Dokumentarfilm, wobei es nichts mit einem Dokumentarfilm zu tun hat. Das ist der Film, wenn Juden mit Ratten verglichen werden. Also eine sehr direkte, plumpe Art der Propaganda. Dieser Film hat im Kino keinen großen Erfolg gehabt. Während der andere Film, den Goebbels viel mehr gefördert hat, Jud Süß mit Ferdinand Marian, hat 20 Millionen Zuschauer gehabt. Da war das Ganze emotional in eine Spielhandlung verpackt und da hat er eine viel größere Massenwirksamkeit erreicht. Als dritten Film, auf den ich noch hinweise, könnte man noch Kolberg dazu nehmen. Damals der teuerste und größte Film, ein Farbfilm, der den Widerstand der Stadt Kolberg gegen die napoleonischen Truppen thematisiert. Da ist das Interessante, dass Goebbels auch in Zeiten, in denen jeder Soldat an der Front gebraucht wird, eine Unmenge an Komparsensoldaten als Komparsen einsetzt. Für ihn wird die Propaganda eigentlich dann noch wichtiger als der reale Krieg, weil Goebbels immer mehr dazu übergeht, für die Nachwelt zu inszenieren. So war Kolberg, der am 30. Januar 1945 herauskam, konnte er sich nicht mehr zu diesem Zeitpunkt die große Wende durch diesen Film herbeiführen. Aber diese Dinge, wie auch zunehmend in seinem Tagebuch, waren für die Nachwelt gedacht.
Es gibt auch einen Teil im Film, wo es um das Liebesleben von Josef Goebbels geht und seine Affären, die fast zu einem Skandal innerhalb der Führungsebene geführt haben. Warum war Ihnen das wichtig, das mit zu beleuchten?
Es gehört zur Geschichte, auch wenn ich eine Figur aus Fleisch und Blut zeige, um diese Figur zu erfassen. Aber noch wichtiger ist das Argument, dass es kein Privatleben gab, sondern dass alles im Dienst der Propaganda stand. Goebbels war einer der Ersten, der sein Privatleben, seine vermeintlich heile Welt mit den Kindern auf Schwanenwerder, mit Pony und so weiter thematisiert hat. In Wirklichkeit sah es ganz anders aus. Also alles, was ich über das Private zeige, ist letztlich politisch motiviert. Auch, dass Hitler sich nach der Blomberg-Fritsch-Affäre, also der eine homosexuell, der andere mit einer Prostituierten zusammen aus der Führungsspitze, was er dann geändert hat, dass er sich nicht den neuen Skandal leisten konnte, nämlich, dass die heile Welt von Goebbels auseinanderbricht, obwohl natürlich in Berlin darüber geredet wurde. Aber man sieht auch darum, wie wichtig ihm dann die Versöhnung war, dass er sofort ein Foto machen lässt, dass er in der Presse veröffentlichen lässt mit der heilen Welt Goebbels. Also als Zeichen, es ist alles wieder im grünen Bereich. Auch die Kinder, auch die Familien, alles wurde für die Propaganda eingesetzt.
Wir haben schon über die Darstellung gesprochen, dieser Figuren, dieser Personen. Sie mussten ja auch Bilder finden. Und auch bei Ihnen gibt es im Film Straßenzüge mit Hakenkreuzflaggen. Wie sind Sie umgegangen mit diesen Bildern, die aus der Zeit stammen, die wir im Kopf haben, die ja auch der Propaganda dienten?
Ja, diese Szenen, die dienen bei mir den Zweck, die Propaganda zu dekonstruieren. Also ich zeige ja, bevor Hitler nach dem Einzug in Wien wieder zurück nach Berlin kommt, wie alles inszeniert wurde. Man muss sich das bewusst machen. Die ganzen Gärtnereibetriebe waren geschlossen, auch die Schulen, alles war geschlossen, damit die Leute zum Jubeln hingekarrt wurden. Da war sicher ein guter Teil echt, aber ein guter Teil war natürlich für die Wochenschau gemacht, um wieder andere zu beeinflussen. Das macht man sich oft ja nicht bewusst, wenn man Dokus über das Dritte Reich sieht. Dann wird zum Beispiel der Nürnberger Parteitag genommen, um eine uniforme Masse zu zeigen. Aber in Wirklichkeit ist es eine Riefenstahl-Inszenierung für die Kameras. Das muss man sich natürlich jederzeit bewusst machen, dass diese Interaktion zwischen Führungsfigur und radikalisierter Minderheit besonders problematisch ist und für die letztendlich der Grund war, warum es gelungen ist, Hitler so viele Leute hinter seine verbrecherischen Ziele zu bekommen.
Der Film macht ja auch sehr klar, dass er einen Bogen zum Heute schlagen möchte. Ihnen ist wahrscheinlich ja auch klar, dass direkte Parallelität schwierig ist. Aber wo war es Ihnen wichtig, die Verbindung zu heute direkt zu ziehen, bei einem so komplexen Thema wie diesem?
Die Verbindung zeigt sich für mich darin, wie heute Desinformation und Manipulation eingesetzt ist. Goebbels war damals sicher einer, der das früh für sein Regime entdeckt hat und es auch genutzt hat. Aber heute gibt's an allen Ecken der Welt Populisten, die sich dieser Formen bedienen. Heute sagt man nicht mehr Propaganda, sondern Desinformation und Manipulation. Man kann im Grunde genommen von einem Weltkrieg der Desinformation sprechen. Viele Menschen sind nicht mehr erreichbar, haben eine parallele Wahrnehmung. Das liegt daran, dass sich Populisten aller dieser Medien bedienen, um die Leute zu beeinflussen. Und deswegen wollte ich den Film machen mit Bezug zu heute. Wir schauen Goebbels beim Lügen über die Schulter. Es ist ein Film gegen Verführung.
Das sagt der Regisseur Joachim Lang. Sein neuer Film Führer und Verführer kommt am Donnerstag in unsere Kinos. Im tschechischen Karlovy Vary geht heute das internationale Filmfestival zu Ende. Und es hat in dieser Ausgabe einen Schriftsteller geehrt, nämlich Franz Kafka, geboren in Prag und vor 100 Jahren in Österreich gestorben. Kafka und das Kino hieß die Retrospektive. Und zu sehen gab es Adaptionen seiner Romane und Erzählungen wie Der Prozess von Orson Welles oder Das Schloss. Und es waren Filme zu sehen, die von Kafka inspiriert sind und teils seine Person einbeziehen, wie Der Mieter von Roman Polanski oder Twin Peaks von David Lynch. Die Filmjournalistin Kirstin Liese ist gerade aus Karlovy Vary zurück und hat sich mit der Retrospektive beschäftigt. Frau Liese, Orson Welles, Polanski, Fellini, Scorsese, David Lynch, große Filmemacher haben sich immer wieder von Kafka inspirieren lassen. Ist es genau eigentlich diese literarische Qualität von Kafka, die die Filmschaffenden herausfordert, eine visuelle Übersetzung dafür zu finden?
Ich würde sagen, es sind vor allem natürlich die Geschichten selbst in all dem, was sie ausmacht. Die Geschichten sind ja sehr gespenstisch, sie sind von Albträumen dominiert. Sie haben aber auch einen unglaublich bizarren, makabren Humor. Das heißt, sie sind in vieler Hinsicht auch lustig und vor allem sind sie mit vielen, vielen Paradoxien rätselhaft. Und wenn sich etwas sicherlich nicht so einfach transportieren lässt, 1:1, ist es die Sprache, weil es natürlich ja Prosatexte sind mit Dialogen ausgewählten, aber sehr vielen inneren Gedanken. Aber was sicherlich herausfordernd ist, das ist natürlich die Vieldeutigkeit dieser Geschichten, die man nicht eindeutig zuordnen kann. Es sind Sinnbilder, es ist Gesellschaftskritik darin enthalten. Es sind auch psychische Defekte. Als psychische Defekte könnte man viele Geschichten auslegen, wie zum Beispiel auch den Mieter oder vielleicht sogar den Prozess mit dem Protagonisten, wo man sich fragt, sind das eigentlich alles unwirkliche Ereignisse, in die reinstolpern, spielen die sich allein im Kopf ab? Und dafür haben die Filmemacher tatsächlich eben tolle Bildlandschaften entwerfen können, die einen ganz eigenen Reiz haben, eine ganz eigene Qualität. Vor allem dann, wenn es Schwarz-Weiß-Filme sind, muss ich sagen, wenn ich gerade herausgreife, den ersten, den Sie erwähnt haben, Der Prozess von Orson Welles, da sieht man eben wirklich ja ganz bizarre Landschaften, also Großraumbüros mit entseelten Menschen, die in maschinelle Schreibmaschinen hineintippen, labyrinthartige Gänge in einem Justizgebäude mit entseelt wirkenden Menschen, die auf ihren Prozess warten und so weiter. Also das reizt tatsächlich zu einer Bildlichkeit, zu einer Bildsprache heraus.
Nun war auch Prominenz in Karlovy Vary Steven Soderbergh, der hat sich schon mal mit Kafka beschäftigt, 1991 mit seinem Film Kafka, und den hat er nun umgestaltet. Und er hat ihn auch in Karlovy Vary vorgestellt. Inwieweit unterscheidet sich diese Version denn von der alten?
Ja, es ist ganz interessant. Soderbergh hat quasi die Dialoge, die gesprochenen Dialoge herausgefiltert. Das heißt, der Film hat jetzt mehr eine Stummfilmähnlichkeit, nur mit dem Unterschied, dass er die Geräusche, also Türen, die auf und zu gehen, Schreibmaschinengeklapper oder so weiter, die Geräusche hat er drin gelassen. Das unterscheidet den Film von einem klassischen Stummfilm. Es gibt aber tatsächlich sehr viel Musik auch darin. Zum Teil Musik, von der ich sagen muss, dass sie für meinen Geschmack nicht so wirklich passt eigentlich zu der Handlung. Unter anderem gibt es also gerade in einer sehr dramatischen Szene, in der wir uns in ein Schloss begeben zu einem nahen Mann mit dem vielsagenden Namen Dr. Murnau, der an den Gehirnen seiner Patienten herumlaboriert. Und da hören wir dann von Richard Strauss aus der Tondichtung, also Sprach Zarathustra in einer Popversion. Das ist also schon ein sehr spezieller Geschmack. Tag, muss ich mal sagen. Und wenn Sie mich fragen, finde ich dann doch die Erstversion deutlich besser, schon alleine deswegen, weil es ja auch sehr renommierte Schauspieler sind, die in diesem Film an Bord sind. Jeremy Irons spielt eben die Titelhelden Kafka. Armin Müller-Stahl ist an Bord und die möchte man natürlich auch irgendwie hören und nicht nur sehen.
Ausgerechnet in Tschechien, wo Kafka geboren wurde und fast sein ganzes Leben verbracht hat, da hat der Autor offenbar besonders wenige Filmemacher inspiriert. Wie kommt es?
Das ist die große Frage. Ich habe das auch den Festivaldirektor Karel Och gefragt, der letztendlich auch keine wirklich schlüssige Antwort weiß. Es bleibt im spekulativen Raum. Ich würde mal sagen, also was wir uns so gedacht haben, könnte natürlich sein, dass die Filmemacher damals auch vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg sich erst einmal so ein bisschen abarbeiten wollten, dann auch an den Geschehnissen, zum einen am Zweiten Weltkrieg selbst, danach dann sicherlich auch über die vielen Jahre, über all das, was hinter dem Eisernen Vorhang geschah, über das Sowjetregime, über die Diktaturen im Osteuropa vor der Wende, vor dem Zusammenbruch der Mauer, dass da einfach doch andere Prioritäten gesetzt wurden, obwohl man sagen muss, dass gerade natürlich für solche Themen, faschistische Regime, Diktaturen, Kafka durchaus natürlich Anknüpfungspunkte bietet und das nicht zu knapp.
Noch kurz zum Ende, welche Entdeckungen haben Sie gemacht?
Ich muss sagen, also einer der Filme, die mich besonders beeindruckt haben, war tatsächlich eines der ganz wenigen Juwelen aus Tschechien, nämlich der Film Postava K. Podpirani. Einen deutschen Titel gibt es dazu nicht. Ein völlig unbekannter Film, 39 Minuten lang, der von einem Mann erzählt, der tatsächlich in einen Laden geht, um eine Katze zu mieten für 48 Stunden. Also nicht eine Wohnung oder ein Auto oder ein Segelboot, eine Katze will er mieten. Und die kafkaeske Situation kommt also dann auf, als er zwei Tage später die Katze zurückbringen will und der Laden vom Erdboden verschwunden ist und dieser Mann sich nun durch alle möglichen Instanzen hindurchwühlt, um das Tier wieder zurückzubringen. Ein Film, der zunächst mal sehr bizarr klingt und doch auch sicherlich Anknüpfungspunkte auch gerade für heutige Zeiten bietet. Man kann sich natürlich fragen, warum will ein Mann ausgerechnet eine Katze mieten? Also ein Tier auch, was eigentlich dem Menschen nicht besonders gehorsam ist, da hätte er einen Hund nehmen wählen müssen. Und zum anderen kann man natürlich auch sagen, ja, warum gibt es überhaupt Leute, die sich Tiere zulegen, wenn sie eigentlich merken, zwei Tage später wollen sie das Tier schon wieder loswerden, weil sie zum Beispiel in Urlaub fahren. Also ein durchaus interessanter Film in toller Schwarz-Weiß-Ästhetik. Das war sozusagen meine Entdeckung eines Films, den ich noch nicht kannte.
Eine Retrospektive zu Franz Kafka, die gab es in Karlovy Vary, dem tschechischen Festival, das heute zu Ende geht. Kirsten Liese war dort. Vielen Dank. Eine verbotene Liebe, fiese Intrigen und lange Schulflure. Die deutsche Serie Maxton Hall lässt kein Klischee aus und ist trotzdem extrem erfolgreich. Anfang Mai ist die erste Staffel auf Prime Video gestartet und ist dort die meistgeschaute nicht-amerikanische Serie. Zwischenzeitlich war sie in mehr als 120 Ländern auf Platz 1 der Prime Video Charts. Und Maxton Hall ist nicht das einzige Beispiel. ZDF Neo und Sky starten demnächst ähnliche Formate. Warum sind diese Serien für Teens und junge Erwachsene so erfolgreich und was bedeutet das für den Serienmarkt? Simone Schlosser hat es sich angeschaut.
James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz.
Hey. Die Handlung von Maxton Hall ist schnell erzählt. Sie, Ruby, ist eine brave junge Frau aus armen Verhältnissen. Er, James, ein arroganter Schönling aus reichem Hause. Die beiden begegnen sich an einer Elite-Schule. Erst hassen sie sich, dann lieben sie sich. Aber seine Eltern sind gegen die Beziehung.
Du wirst nie wieder ein Wort mit diesem Mädchen wechseln. Es kostet mich einen Anruf und sie verliert ihr Stipendium.
Es ist ein typisches Märchen, wie man früher gesagt hätte. Heute heißt das Enemies to Lovers und ganz TikTok ist voll mit Fan-Content. Dabei hat diese Serie nichts Überraschendes, außer dass sie in England spielen soll, aber alles auf Deutsch ist. Aber gerade, dass sie so vorhersehbar ist, macht sie so erfolgreich.
Der Erfolg speist sich gerade aus diesem Schema, also aus dieser Erwartbarkeit. Ich weiß, auf was ich mich einlasse, was so ein bisschen die Verlaufsformen sind.
Moritz Stock ist Filmwissenschaftler und Vermittler und hat zu Teen TV geforscht.
Dazu ist es auch eine Serie, die ja wenig selbstironisch ist, wenig gebrochen, selbstreflexiv, sondern eigentlich Konventionen sehr ernsthaft durchspielt.
Nein, ironisch ist an dieser Serie wirklich gar nichts. Auch nicht ihre Fans. Ausnahmslos junge Frauen, die sich auf TikTok dabei filmen, wie sie die Serie schauen. mit zum Teil Tränen in den Augen, obwohl sie ganz genau wissen, wie es am Ende ausgeht.
Wir haben ein Problem. Ich habe gestern Maxton Hall zu Ende geguckt und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll.
Wie gut war bitte diese Serie umgesetzt? Leute.
Dieses konventionelle, erwartbare gibt erstmal eine bestimmte Rezeptionssicherheit, dass man sich auf bestimmte Strukturen verlassen kann. Und dann ist es etwas, dass man sich weg ein bisschen vom Plot bewegt und dann sich eigentlich voll und ganz diesen einzelnen Figuren hingeben kann, sie anschmachten kann.
Besonders die männliche Hauptfigur James, gespielt von Damian Hardung.
Also, wir haben ja in der Serie auch einen ganz starken Male Gaze, also die männliche Hauptfigur wird extrem ausgestellt. Teilweise geht es einfach immer nur darum, ihn in unterschiedlichen Situationen halb angekleidet oder besonders charmant lächeln zu sehen. Also dass man sich da einfach hinreißen lässt eigentlich von dieser ja ausgestellten Attraktivität.
Der Erfolg von Maxton Hall kommt nicht von ungefähr. Grundlage ist die Buchreihe Save Me, die auf BookTok längst ein Riesenerfolg ist. Natürlich wollen Sender und Streamer an diesem Trend teilhaben. ZDF Neo etwa hat die deutsche Serie Love Sucks, die gerade beim Filmfest München Premiere hatte. Übrigens auch mit Damian Hardung, nur spielt er diesmal einen Vampir.
Niemand darf davon erfahren.
Und bei Sky Deutschland läuft ab August die US-Produktion Fallen, ebenfalls nach einer Buchreihe. Aber das alles ist erst der Anfang. Wie verbreitet diese Young Adult-Stoffe sind, zeigt die chinesische App Reassured. Eine Plattform ausschließlich für solche Geschichten.
This is the last breakfast I'll ever make for you, Wes Sterling. I want a divorce.
You've never been honest with me.
Wes is right. I am hiding something from him.
Es ist eigentlich die klassische Seifenoper oder Telenovela. Ne? Wir haben die schwangere Frau, die vom Millionär verlassen wird. Wir haben ganz viel Werwolf-Geschichten.
Berit Glanz ist Autorin und, wie sie selbst sagt, eine Beobachterin des Internets.
Also es sind alles relativ einfache Plotlines. Und wir folgen immer diesem Arc, wo halt diese Figur, die extrem leidet am Anfang, dann am Ende irgendeinen Mann über Liebe in die Knie bringt.
Die Serien auf Real Short sind Kurzformate. Gefilmt im TikTok-Style, vertikal und mit wenig Budget. Meist sind es Studierende, die die Clips produzieren. Die Dramaturgie ist immer gleich, die Geschichten ähneln einander. Aber die Serien werden millionenfach geklickt.
Man guckt diese kurzen Clips an und will dann immer weiter gucken, weil man halt wissen will, was passiert denn jetzt mit dieser am Altar verlassenen, hochschwangeren Frau, die von ihrem Billionär irgendwie nicht geliebt worden ist oder so. Also man ist schon irgendwie invested. Und diese Formate zielen auf eine Zielgruppe, die mal eben zwischendurch das rezipiert.
Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch Netflix und Co. solche Kurzserien produzieren. Das muss aber nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Kommt nur darauf an, was sie daraus machen.
Wenn man diese Form rezipiert, kann man ganz, ganz viel lernen über Spannungsplots. Weil das ist also sehr, sehr brachial und holzhammer, aber man lernt da einiges. Aber was ich natürlich interessant finde, ist, dass man sagt, es gibt diese Strukturen, kann man mit diesen Regeln spielen und was machen, was sozusagen das hinterfragt oder subversiver ist oder welche Möglichkeiten gibt es, diese Box zu verändern.
Für die Serie Maxton Hall kommt dieser Wunsch zu spät. Hier laufen bereits die Dreharbeiten für die zweite Staffel. Aber vielleicht passiert darin doch noch etwas völlig Unerwartetes. Die Cliffhanger jedenfalls funktionieren.
Wir haben gerade schon über Carlo Vivari gesprochen. Und in München geht an diesem Wochenende ebenfalls ein Festival zu Ende, nämlich das Filmfest. Und auch hier gab es eine Hommage. Nicht für einen Schriftsteller, sondern für eine Schauspielerin, Jessica Lange. Die 75-jährige US-Amerikanerin hat so manche Rollen gespielt in ihrer langen Karriere, angefangen 1976 als blonde Schönheit auf den Pranken von King Kong. Dann über Rollen in Tootsie, Cape Fear und Frances. Sie hat 2 Oscars, 5 Golden Globes, 3 Emmys und weil sie auch viel Theater gespielt hat, auch einen Tony Award. Jessica Lange war mehrere Tage in München, wir waren bei allen Filmvorführungen mit dabei, auch Jessica Lange war dort, wir haben sie ein bisschen gestalkt. Es war immer ein bisschen ein Erlebnis, oder, Anke?
Ja, es war einfach toll. Also, weil man sieht einfach eine Schauspielerin nochmal ganz anders, wenn sie eben ihre eigenen Filme immer so schön live einführt.
Ja, 3 ihrer Filme hatte die Schauspielerin auch mit dabei. Und in einem Gespräch vorab, da hat sie davon gesprochen, dass sie vor allem Rollen mit Troubled Women interessieren. Also, ist irgendwie ein bisschen schwer zu übersetzen. Vielleicht kann man sagen, so Frauen, die einiges emotionales Gepäck mit sich rumschleppen. Und da passen eigentlich alle 3 Filme ziemlich gut rein in die Kategorie, oder?
Ja, man kann es doch auch Troubled ein bisschen übersetzen mit aufgewühlt bewegte Frauen. Und das kann man auf alle Fälle sagen. Sie spielt Frauen, die eigentlich letztlich versuchen, so ihren Spiel Raum, ihren Bewegungsraum zu erweitern, aber die permanent ihre Grenzen aufgezeigt bekommt. Aber sie geben sich immer widerständig, stürmen weiter. Und es ist diese Bewegung, wo Jessica Lang sagt, dass sie eine unheimliche Bandbreite an Gefühlen und Gefühlszuständen findet.
You have huge emotional range to play and the idea that
ja, und sie spielt eben gerne wilde, hemmungslose Frauen. Und so haben wir sie dann ja auch kennengelernt, etwa ihre Kali aus dem Film Operation Blue Sky. Der spielt Anfang der 1960er Jahre und diese Kali ist ziemlich exaltiert und deshalb übersieht sie manchmal auch Mann und ihre Kinder. Aber sie wird ja auch selbst übersehen und ihre Reaktion darauf ist, dass sie sich immer als die Leinwanddiven dieser Zeit, also Brigitte Bardot oder Liz Taylor, Marilyn Monroe in Szene setzt. Und das hat was ganz Sexyes, das hat was Lassives, aber gleichzeitig ist sie auch so zart und verletzlich dabei. Und großartig und bewegend fand ich sie auch als Frances Farmer. Da spielt sie ja die Rolle dieser Schauspielerin nach, die in den 30er, 40er Jahren von den Studios in so ein Bild gezwängt wurde, wo sie überhaupt nicht reingepasst hat. Und sie hat sich da auch widersetzt gegen und wurde, muss man schon sagen, regelrecht fertig gemacht dafür.
Ein total beklemmender Film, finde ich. Nun haben wir schon einige Filme über den Aufstieg und Fall einer Schauspielerin gesehen, aber Frances funktioniert irgendwie nochmal anders und ist auch irgendwie aktuell, oder?
Ja, ich finde ihn total aktuell. Ich meine, wenn die da fertig gemacht wird, vor Gericht steht, verhaftet wird, dann sind das die Fotos, die heute von ihr noch präsent sind. Und das ist ja heute alles noch viel, viel schlimmer. Und wenn man sich so überlegt, damals gab es noch nicht Begriffe wie weibliche Selbstermächtigung. Aber das hat diese Frau schon als 17-Jährige gemacht, als sie 1920 ein Essay darüber geschrieben hat, wo sie sagt, Gott gibt es womöglich gar nicht. Und genauso hat sie dann eben auch in Hollywood funktioniert. Sie hat sich gefragt, warum ich sie diesen ganzen Unsinn da überhaupt spielen soll. Und hat dann ja, ist auch nach New York gegangen, hat dort Off-Broadway gemacht, versucht, andere Rollen zu spielen. Das ist dann aber auch leider gescheitert. Dann ging sie wieder nach Hollywood zurück. Und wie das System sie da fertig macht, da musste ich auch heute denken, es gibt keine Studios mehr. Dafür gibt es Agenten, Publizisten. Und die schreiben mir heute das Image und das Bild vor. Und ich frage mich, das war doch auch in München Kate Winslet, mit der du ein Interview gemacht hast. Und die fangen ja jetzt heute an, alle selbst zu produzieren. Also Kate Winslet, den Film über Lee Miller, über die Kriegsfotografin am Ende des Zweiten Weltkrieges. Also ich kann mir vorstellen, dass Frances Farmer für diese Schauspielerin heute auch schon ein Vorbild ist.
Und man hat auch so den Eindruck, dass Jessica Lange irgendwie gewachsen ist in ihrer Karriere. Denn sie hat ja auch als Blondchen, gemeines Wort, also als blonde Frau angefangen in King Kong und spielt ja auch durchaus selbstbewusstere Rollen. Ich finde auch spannend, dass Jessica Lange eine Zeit lang in Paris studiert hat bei einem Pantomime Etienne de Croux. Und auch wenn Jessica Lange sagt, die Körperarbeit ist beim Schauspiel nur eine Technik, ich finde irgendwie dieses differenzierte körperliche Spiel ist schon typisch Jessica Lange, oder? Ja. Also, oder wie geht's dir? Hat Jessica Lange so einen bestimmten Schauspielstil, so einen Lange-Touch?
Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Also sie nähert sich, glaube ich, nicht den Rollen psychologisch an, sondern schaut eher sich in sich hinein und versucht so eine emotionale Annäherung. Und sie hat ja auch ihren letzten Film in München noch vorgestellt, The Great Lillian Hall. Da spielt sie ja eine Bühnenschauspielerin, die plötzlich ihren Text immer vergisst. Und wie sie das so macht, also sie flüchtet sich dann einerseits in Overacting auf der Bühne, da hat sie eine unheimlich tolle Palette für. Und dann gibt es wieder die ruhigen Momente, da kann die Kamera in ihr Gesicht kommen und dann ist da eigentlich alles da. Die Verzweiflung, die Erstarrung und die Angst. Also es ist unglaublich, wie sie Jessica Lang das alles in sich findet.
Anke Lewicke über die Schauspielerin und Fotografin Jessica Lang. Sie hat beim Filmfest in München einen Ehrenpreis überreicht bekommen und auch eine Fotoausstellung eröffnet. Das Filmfest in München geht heute zu Ende und gestern sind schon die Preise in der Sektion Neues Deutsches Kino verkündet worden. Den Förderpreis für die beste Regie, den Hauptpreis, hat Fabian Stumm bekommen für Sad Jokes. Fabian Stumm war letzte Woche hier auch in der Sendung zu Gast. Wenn Sie mögen, können Sie das Gespräch nachhören in unserer Deutschlandfunk-App. Es sind derzeit ein bisschen die Lily Gladstone-Festwochen. Vor kurzem haben wir hier in Vollbild mit Lily Gladstone über ihren Film Fancy Dance gesprochen. Jetzt gibt es eine neue Miniserie mit der US-Schauspielerin Under the Bridge. Die erscheint am Mittwoch beim Streamingdienst Disney+. Der Filmkritiker Patrick Heidmann hat sie schon vorab sehen können. Patrick, Under the Bridge ist eine True-Crime-Serie. Welcher wahre Fall wird denn da genau erzählt?
Das ist ein Fall, den man hierzulande mit Sicherheit nicht kennt. 1997 im November wurde in Kanada auf Vancouver Island die 14-jährige Rena schwer verprügelt und ertrunken aus dem Wasser gezogen unter einer Brücke. Daher der Titel der Serie. Und die von dort stammende Journalistin Rebecca Godfrey hat damals ein Buch darüber geschrieben, über Rena und auch über die 7 Gleichaltrigen, die dann später verurteilt wurden und für die Tat verantwortlich gemacht wurden. Darauf basiert die Serie, die einerseits davon erzählt, wie diese Tat aufgeklärt wurde, aber auch, wie es dazu überhaupt kommen konnte. Denn Rena rebellierte damals gegen ihr Elternhaus und suchte unbedingt Anschluss an so eine ganz, ich sag mal, brutale Clique aus lauter unterprivilegierten Kids, größtenteils zumindest, die zum Teil im Heim auch aufwuchsen. Und da kam sie aber irgendwie nie so richtig rein und wurde dann gebullied und dadurch löste sich eine Spirale der Gewalt aus.
Jetzt boomt ja True Crime schon seit geraumer Zeit, vor allem in der dokumentarischen Form. Was gewinnt denn Under the Bridge dadurch, dass der Film jetzt, die Serie, Miniserie, diesen Fall nun in fiktionalisierter Form aufgreift oder verarbeitet?
Ja, das fand ich hier tatsächlich sehr spannend und so stimmig wie lange nicht. Die Fiktionalisierung ist vor allem in Bezug auf die Erwachsenenrollen ganz klar erkennbar. Da gibt es einfach Figuren, die es in der Realität nicht gab. Beziehungsweise ist eine Figur tatsächlich die erwähnte Autorin selbst, die mit der Showrunnerin Quinn Shepard auch noch selbst zusammengearbeitet hat, bevor sie an Krebs gestorben ist. Und die ist jetzt also eine Figur in der Geschichte, in leicht fiktionalisierter Form. Sie kommt zurück in ihre Heimat, mit einem Trauma selbst auch belastet und wird eher zufällig in diesen Fall reingezogen, weil sie eigentlich für ein Buch recherchiert. Und dazu gibt's dann noch eine Polizistin, Cam. Das ist eine komplett fiktive Figur. Das ist die verantwortliche Ermittlerin in diesem Fall, die eigentlich davon träumt, die Provinz hinter sich zu lassen. Und in beiden diesen Frauen finden sich ganz viele Themen und Emotionen wieder, um die es eben in dieser Serie geht. Also Rebecca zum Beispiel, deren Bruder früher ertrunken ist, spürt Schuldgefühle, Verlust, Schmerz, ganz ähnlich, wie es sowohl die TäterInnen als auch Renas Familie spüren. Während Cam, die Polizistin, Native American ist und selbst auch im Heim eine Zeit lang als Kind gelebt hat, bevor sie adoptiert wurde. Und da spiegelt sich dann alles, was an Rassismus und Ausgrenzung in Renas Leben eine Rolle spielt, auch wieder. Und das fand ich schon ganz interessant, wie da nochmal einfach in die Tiefe gegangen wird über diese fiktiven Figuren.
Krimiserien über tote Mädchen gibt's eigentlich auch schon eine ganze Menge. Das klingt so, aber als sei das eigentlich ganz gut umgesetzt. Also keine Ansammlung von Genre-Klischees, oder?
Ja, ich hatte auch am Anfang wirklich bedenken, dass dieses tote Mädchen, noch dazu natürlich eine Person of Color, wirklich nur der Plot-Twist ist, an dem dann alles aufgehängt wird. Das ist zum Glück nicht der Fall. Auch dadurch, dass Rückblenden dann doch eine sehr starke Rolle spielen und Rena und ihre Geschichte, aber auch die Geschichte der gesamten Familie plötzlich in den Fokus gerückt werden. Das ist eine Familie, die aus Indien stammt, also die Großeltern von Rena kamen aus Indien, die dann später sich den Zeugen Jehovas angeschlossen haben. Und da steckt sehr viel drin, was also Rena und eben der ganzen Familie dreidimensionale Figuren macht, die sehr viel mehr Raum einnehmen, als bloß in Anführungszeichen das Opfer zu sein. Ein paar Genre-Klischees gibt's schon, aber ich habe das verglichen mit anderen Serien hier nicht als so störend empfunden.
In den USA, da ist Under the Bridge schon angelaufen und hat unter anderem auch deswegen viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die aktuell ja sehr gefeierte Lily Gladstone eine der Hauptrollen spielt. Wie reiht sich denn diese Miniserie in ihre jüngsten Projekte ein?
Ja, das Interessante ist, ich habe letzte und neulich auch in Cannes gesprochen und auf die Frage, was sie allgemein findet, was ihre Figuren verbindet, hat sie ausgerechnet Danny DeVito erzählt, der über seine Rollen mal gesagt hat, sie sind alle klein. Und damit meinte Gladstone natürlich, ihre Rollen sind alle immer Native American, außer es ist nur dezidiert anders geschrieben. Und in dem Fall ist es jetzt aber so, sie hat ja zuletzt viele Native American Frauen gespielt, wo das auch zentrales Thema war bei Killers of the Flower Moon oder jetzt auch in Fancy Dance. Das ist hier wieder der Fall. Ich habe schon erwähnt, die Polizistin, die sie spielt, ist auch Native American und doch ist diese Rolle dann irgendwie ganz anders, weil das ist gar nicht groß das Thema. Ihre Herkunft, sie hat zwar ein Gespür für diese Diskriminierungserfahrungen, die damit einhergehen, wenn man nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft angehört. Allerdings ist sie als Adoptivtochter eines Polizisten selbst längst dort angekommen und hat überhaupt keinen Bezug mehr zu ihren Wurzeln. Von daher ist es eine einerseits typische Gladstone-Rolle und doch ein bisschen anders.
Patrick Heidmann über die neue Serie Under the Bridge mit Lily Gladstone. Sie erscheint am Mittwoch, am 10. Juli beim Streamingdienst Disney+.